Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ich wollte einfach nur noch ein bisschen um Geduld bitten, weil es stehen noch sehr viele Leute vor der Tür und der Sicherheitsdienst erlaubt uns nicht, dass wir Leute wie im letzten Jahr auf die Treppe setzen. Bitte rücken Sie doch einfach zusammen. Wir versuchen jetzt alle unterzubringen. Ich möchte eigentlich niemanden wegschicken. Die Alternative wäre, dass wir hinten die Wand öffnen und dann quasi den Saal für 1000 Leute öffnen. Und ja, sollen wir aufmachen? Müssen wir aufmachen? Gut, okay, wir machen auf.
Günter Blamberger, Direktor des internationalen Kollegs Morphomata und damit einer der Veranstalter, war sichtlich erstaunt über den ungewohnten Andrang zur Eröffnung der Poetika. Ganze 1000 zählte das Publikum dann zwar nicht, aber es waren doch deutlich mehr Besucherinnen und Besucher gekommen als in früheren Jahren. Ob ein Festival sich über 5 Jahre hinweg erst etablieren muss, ob die Poetika dieses Jahr mehr Werbung gemacht hat, ob die Kölner schon im Vorkarnevalsfieber dem Thema Rausch so viel abgewinnen konnten oder ob das Programm von Kurator Aris Fioretos so überragend war, ein bisschen von all dem lautet wahrscheinlich die Antwort. Rausch, das ist jedenfalls ein ungewöhnliches Motto für ein Literaturfestival, das an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft angesiedelt ist, das sich der schriftstellerischen Arbeit auch vom nüchternen geisteswissenschaftlichen Standpunkt aus nähern will. Die Dekanin der Philosophischen Fakultät an der Universität Köln, Monika Schausten, suchte bei der Poetika-Eröffnung denn auch noch ein wenig nach ihrem Zugang zum Thema.
Rausch, States of Euphoria, heißt das Thema der 5. Kölner Poetika, das freilich nicht allein auf die närrische Zeit anspielt, in der die Kölnerinnen und Kölner durch Rituale halbwegs geschützt außer Rand und Band geraten dürfen. Das Thema adressiert vielmehr Erfahrungen einer überschwänglichen Gemütsverfassung, deren Zuträglichkeit für Autorinnen und Autoren, aber auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedliche Bewertungen erfährt. Als Spezialistin für die Literatur des Mittelalters fällt mir ein, dass die Texte der Mystik Formen eines ekstatischen Erlebens als Indikatoren einer physischen Gotteserfahrung auratisieren, während das Stichwort Rausch heute als erstes die negativen Folgen der Trunksucht bezeichnet.
Zwischen Gotteserfahrung und Trunksucht, damit ist das weite Spektrum des Begriffes Rausch gut beschrieben. Er umfasst Zustände jenseits des nüchternen Normalen, des Alltags, könnte man ganz allgemein sagen. Zustände, die man beim Schreiben erleben kann, aber genauso auch beim Lesen oder Hören.
Rinnsale von Spülwasser in dunklen Striemen auf deiner Bluse. Nervenzucken, antworte ich, die Zähne tief in deinem Fleisch begraben.
Das spreitige, ineinander schnalzend mit dem knärigen und sperrigen, spitzigen, drahtigen, stieligen, dem spacken, spahlen und spröden Spier, spindeligen und billigen, gestilzten, bald kabelig, fragilen, aus dem es sich schroff, larvig, gezadelt, verbaucht.
The heart must be a vulva.
Das Herz muss eine Vulva sein.
Bleeding,
blutend,
stretching,
sich dehnend,
contracting,
sich zusammenziehend, verbindend,
fertile,
fruchtbar,
infertile,
unfruchtbar, gebärend, sterbend,
dying,
mit jedem Orgasmus, jedem verlorenen
orgasm,
Liebhaber und jedem ungeborenen
lover,
Kind.
An unborn child.
Rausch und Literatur oder überhaupt Kunst, die hatten ja immer was miteinander zu tun. Und ich glaube, wenn man es auf dem einfachsten Punkt runterbringen möchte, handelt es in beiden Fällen um Bewusstseinserweiterungen. In der Literatur eher auf Papier, beim Rausch natürlich in ganz anderen Gegenden unterwegs. Als Mensch ist man, wenn man entweder Drogen oder Alkohol zu sich nimmt. Aber wir kennen ja auch den Rausch in anderen Fällen. Rausch als Verliebtsein zum Beispiel, wo jedes Kilo des Körpers nicht unbedingt 1000 Gramm wiegt, sondern vielleicht nur 700, wo man eben ein wenig über die Erde zu schweben glaubt. Alle diese Zustände haben eben das gemeinsam, dass sie sich des Alltags, der Vernunft ein wenig nicht abwenden, aber entfernen und dadurch auch eben das Bewusstsein dessen, was alles vielleicht doch möglich ist, erweitern.
Klingt erstmal ein wenig esoterisch, räumte der Schriftsteller und Poetiker-Kurator Aris Fioretos selbst ein. Zumal Literaturfestivals landauf, landab derzeit doch eher politische Themen verhandeln. Autoren und Kuratoren suchen im Moment häufig die Auseinandersetzung mit der aktuellen, konfliktreichen Weltlage. Da kommt ein auf höhere Sphären zielendes Thema wie Rausch doch etwas überraschend. Aris Fioretos erklärt seine Themenwahl so.
Vielleicht denke ich immer kontrazyklisch, wenn alle schon über engagierte Literatur reden, warum nicht über etwas anderes dann reden? Ich möchte nicht unbedingt das wiederholen, was andere sowieso besser sagen können. Aber auch der Rausch ist ja nicht ohne Gefahr. Auch der Rausch kennen wir ja aus der Politik, wo es vielleicht auch in manchen Fällen darum geht, eben die kritische Vernunft auszuschalten und durch Pathos zu ersetzen, durch Überzeugungen, die nicht durchreflektiert werden. All das sind vielleicht nicht unbedingt mit Rausch gleichzusetzen, aber es gibt Ähnlichkeiten, strukturelle Ähnlichkeiten nicht zuletzt. Und insofern schwingt vielleicht doch ein wenig Bewusstsein dessen, was gerade in unserem Leben alle überall in der westlichen Welt passiert, mit.
Politisch wurde die Poetica dann doch, allerdings eher durch die Gäste als durch die Themensetzung. States of Euphoria, euphorische Zustände, hatte Aris Fioretos als englischen Untertitel für das international ausgerichtete Festival gewählt. Und durchaus einkalkuliert, dass man über Euphorie und Rausch nicht sprechen kann, ohne deren Kehrseite zu berücksichtigen, den Absturz. Ein Hölderlin-Zitat im Programmheft der sechstägigen Veranstaltung deutete diese Ambivalenz an. Man kann auch in die Höhe fallen, so wie in die Tiefe. Wobei aus der Bewegung und Gegenbewegung ja unter Umständen gerade Produktivität entstehen kann, auch die dichterische.
Bei Autoren und bei Künstlern überhaupt ist es besonders ausgeprägt, dass man im Rausch, wenn man sich im Rausch befindet, dann ist alles möglich irgendwie. Und wenn man sich dann noch dazu traut, während dieses Zustandes zu schreiben und denkt, jetzt habe ich gerade das beste Werk der Literaturgeschichte geschrieben. Am nächsten Tag wacht man auf und sieht, das ist alles Unsinn. Das heißt, die Arbeit, die literarische oder die künstlerische Arbeit, fängt erst nach dem Rausch, glaube ich, an. Und sie ist so etwas wie die Verwaltung der Inspiration, der Euphorie. Und das ist natürlich eine Ambivalenz, aber die muss man dann aushalten.
Günter Blamberger, Direktor des internationalen Kollegs Morphomata, wählte in seiner Eröffnungsrede der Poetica den wissenschaftlichen Zugang. Der Literaturwissenschaftler näherte sich der Frage der dichterischen Kreativität über LSD, Nietzsche, Aristoteles, Mozart, Thomas Mann und die Frage der göttlichen Eingebung.
Das Aufklärungszeitalter hatte den Glauben an Inspiration als göttliche Begnadung nachhaltig erschüttert und den Dichter als selbstverantwortliches Subjekt seiner Werke gezeigt, aber weder zeitgemäße Bilder noch Erklärungen für den Ursprung menschlicher Kreativität gefunden. So muss Kant in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht eingestehen, dass das Vermögen des Genies sich durch die, Zitat, Unsichtbarkeit der Ursache zu einer Wirkung auszeichne. Die göttliche Urheberschaft von Kreativität war fern und vertraut zugleich gewesen. Die menschliche, nunmehr als autonom gedachte, erschien schon in den Kunstphilosophien der Goethezeit als kaum fassbar. Seither bezeichnet der Ursprung künstlerischen Schöpfertums nur noch eine Verlegenheitsstelle und das begründet die Flucht in anachronistische Figurationen der Schöpferischen. Kein Wunder, dass Dichter, Maler oder Musiker, wenn sie ihre Inspirationserfahrungen schildern, aus Erklärungsnot oder zur Vermehrung der eigenen Aura auf jahrtausende alte Grundtexte wie die Musen- und Propheteninvokationen oder gar auf die aus der biblischen Schöpfungsgeschichte bekannte Vorstellung einer Creatio ex nihilo zurückgreifen. Ebenso menschlich wie verständlich ist der Traum, dass es einem leicht fällt, ein wissenschaftliches Problem zu lösen, ein Gedicht oder eine Rede wie diese hier zu schreiben, dass die Einfälle einem zufallen, eine Idee auf die andere folgt, in einem Schaffensrausch ohnegleichen. Gelegentlich hat man auch das Glück, dies zu erfahren. Zumeist ist das, was leicht erscheint, jedoch nur Resultat einer Mühe der Verbergung von Mühe. Anders gesagt, alle Großen sind große Arbeiter, auch in der Kunst der Poesie.
Obwohl der Wissenschaftler Günter Blamberger also weniger aus praktischer Erfahrung sprach als der Schriftsteller Aris Fioretos, kam er doch letztlich zum selben Schluss. Rausch ist schön, aber wahre Kunst bedeutet Arbeit. Die Dichterin Marion Poschmann pflichtete dieser Beobachtung bei und ergänzte die chronologische Abfolge der Zustände noch: Die Schwere komme nicht nur nach dem Höhenflug, sondern sie gehe ihm auch voraus. Damit wäre das dichterische Schaffen ein permanenter Wechsel zwischen Gravitas und Rausch.
Also diese Gravitas ist ja eigentlich das, was dem Rausch vorausgeht, so würde ich das beschreiben. Man hat ja immer diese Erdenschwere und der Rausch ist dann das, was einen darüber hinaushebt. Und dazu haben wir in der klassischen Ästhetik zwei verwandte Methoden. Wir haben dieses sogenannte Erhabene, wo man von dieser Erdenschwere ja so schockiert ist, dass man sich dann gezwungen sieht, sich geistig darüber hinaus zu erheben und dann zu einem pathetischen, rauschhaften Gefühl kommt. Und dann hat ja der Dichter Jean-Paul das sogenannte umgekehrte Erhabene charakterisiert, was ich auch immer sehr interessant und gut finde. Da geht es darum, dieses erhabene Pathos dann mit Humor wieder klein zu kriegen.
Die sieben Gäste der Poetika taten das Ihrige, um dem Thema Rausch das Pathos auszutreiben oder das Publikum auf ihren Höhenflügen mitzunehmen. Eigentlich hatte Aris Fioretos 8 Gäste nach Köln gebeten. Das Kuratorenprinzip, der Schriftsteller einlädt, ist eins der Markenzeichen der Poetika. Die israelische Dichterin Agi Mischol hatte aber kurz vor der Poetika die Kehrseite des Höhenflugs wortwörtlich erlebt. Sie brach sich bei einem Sturz den Arm und konnte nicht anreisen. Ihre Arbeit wurde in Köln trotzdem vorgestellt und gewürdigt. Aris Fioretos führte die 72-jährige Israelin als »große Dame der hebräischen Poesie« ein, eine Lyrikerin im traditionellen Sinne.
Erstmal fängt es bei ihr sehr, sehr intim an, mit einer sehr gewöhnlichen Erfahrung, aber dann auf einmal geht es in allen Richtungen. Und sie widmet sich in den Texten, die sie für uns geschrieben hat, durchaus Motiven, die mehr als einen Hauch von, sagen wir, Religiosität haben, aber ohne jetzt irgendwie konfessionell zu werden. Es geht um Offenbarung zum Beispiel. Was ist denn Offenbarung? Was sind Engel? Auch wenn wir an sie nicht glauben, haben wir doch eine Vorstellung von ihnen. Und wie prägen diese Vorstellungen unsere Weltsicht? Es geht bei ihr natürlich auch um die innigsten Formen von Zusammensein, Formen, die wir mit, was weiß ich, mit körperlicher Liebe verbinden und um die mikrofaserischen Erlebnisse, die wir dadurch erhalten. Und immer wieder schafft sie es fast kaleidoskopisch, neue Facetten an diese Erfahrungen abzugewinnen. Es sind leisere Formen des Rausches, aber dennoch Rauschzustände, Bewusstseinserweiterungen auch bei ihr.
Besonders bei ihr, möchte man sagen, denn er schloss sich doch nicht bei allen Texten der Bezug zum Thema Rausch. Agi Mischol jedenfalls musste der Poetika zwar fernbleiben, ihre Texte, auch das erwähnte Gedicht Offenbarung, erreichten das Festival trotzdem. Sie schickte sie per E-Mail und als Handyaufnahme.
Hidgalut.
Offenbarung. Alles ist erstarrt, als sich mir der Engel der zwei Augenblicke offenbarte. Ich stand dem Fenster zugewandt und bereitete Salat vor. Das Messer war dabei, die glatte Haut der Tomate zu verletzen. Meine Zellen waren elektrisiert und der Körper anwesend, anwesend. Das Rückgrat stieg aus einem Becken, schwer wie ein Blumentopf. Als er sich nahte, atmete ich aus Kiemen, über deren Existenz ich nicht wusste, in eine Gegenwart, die alle Zeiten ist. Was über mich wehte, war kein Wind. Was auf mich wehte, war Licht. Und alles drängte dorthin. Ich habe Nektarvögel zum Sprechen gelockt, indem er die Vishniak-Füllung aussog aus meinem Herz. Nur er und ich. Vom Zeitlauf abgeschieden, in den Schellen der offenen Klammern. Im zweiten Augenblick hörte ich wieder das Hundebellen. Die Tomate klaffte auseinander und ihr Saft ergoss weiter. Die Wolken im Fenster übten weiterhin das Formen. Und zeige man mir reine Marmorsteine, wieder würde ich nur sagen, Wasser, Wasser.
Von Agi Mischol lagen bisher noch keine Texte auf Deutsch vor. Die Poetika hat sie, wie auch viele andere Gedichte, eigens übersetzen lassen. Man hätte gern mehr gehört von Mischolds formal zwar konventionellen, aber klaren und schönen Gedichten, auch wegen ihrer rauschhaften Inhalte. Der Südtiroler Oswald Egger trat kurz vor Agi Mischold den Beweis an, dass ein literarischer Rausch auch durch die Vortragsweise entstehen kann, beim Lesenden ebenso wie bei den Zuhörern.
Sehe ich den Sinn? Ich meine, ist es eine, frage ich mich, x in zig selbstverschränkt eigenlose Zeit, ohne Zeit keiner, nur dürstes Zittergras verblitzt darin, drum sagen und schmielen die schroff aus den Zadeln der Halme glasgradartig verplackten, die einander schnüren und zwar überströppten wie Schmalte, dann siebende Speichel und Rindinte in wickeligen Windverschlingungen, Fetzen, Flechten, Quaste, drumrum, drum sie, schichten sich als schiefe Gaffelwand zuwider diese und dachteln wie auf einer Unwuchtbahn aus schwankem Winkel und sie kirschen und sie weichseln sich. Ich tritt ins Wasser, bin nass, dass es salzt und undächt, Hutzelchen vernusselt, immer Kuff, sie brodeln, würfelig verjüngt, schön pehle Finger in das Wabenfeld hinein und doppeln dort kalben sie. Ich meine, ein Stein weint nicht, der Stein macht mich weinen. Und aus fast labriger Lauge kröcheln diese bald blasrigen Tropfflächen der porösen Wurmfelsen und innen hin Inseln. Trallien und Niveaustrellen, Fäden durch die Knebelschnur getraffter Nischen, ihre dickbindigen Schlingen, ganz, ganz mange Linien, diese Trakeln, Nusseln eines Steins, der Sulvige inzwischen, Wiesen Süd und Duff, Sumpfgasblasen, die vertrauben so, der Redouts so, Knubbe Öhmchen auf der Basselbalse, die gebauschteren Riege mit Klaublinien, durch keine als Lomse, Knittlitzen mit Knitzsplitzern rispen, die Krauten und die darin Ungrundrisse zuletzen. Wie die Rebe, die sich während des Sprießens an einer anderen gerieben hat, quietscht. Und selbst die versulkerten, nacktfasergrätigen Satzrüsselchen fast, die unwundklumpblutigen, löchernen, der Haut klebrig aufliegenden Flauschlappen und Trakeln, die wacke, sukzessive Stuckatur fast sieblöchiger Papplappen im Rapport zopflig verdoppelter, versprockt oft wiederholter Wort- und Augengeäder, das spreitige, ineinander schnalzend mit dem knärigen und sperrigen, spitzigen, drahtigen, stieligen, dem Backen, Spalen und spröden Spier, spindeligen und spilligen gestilzten, bald kabelig fragilen, aus dem es sich schroff, larvig, gezadelt, verbaucht und winzig wie ins Pilzmoosige aufstockt, ein ganzer Heuschlag bei den Bächen, ein dickter Rilfkalk mit Runzen und hangschraffen Kanten, wenn ich nur spräche, anstatt zu spucken. So steil spanden sie zutage und ankern im Spagat und diese auch über sich, Bulk und drumherum wisperten als, das habe ich so noch gar nie gesehen, Windhimmeln, alles Blündchen röhren und Zipollen kringeliger Wülste, die klintigen Zirzen wie Zauzauriem zur Maue, das zuwusste Müffchen eben drum, das huschhuscht.
Oswald Egger, der ja Südtiroler ist und die Sprache, das Alphabet, die Literatur fast wie eine Geografie erforscht. Mit ihm möchte ich gern über Sehnsuchtsorte reden. Es gibt ja oft in der Literatur nicht zuletzt Vorstellungen dessen, dass es so etwas wie ein ja, vielleicht nennt man es Hotta Haiti bei Höllelin oder Shangri-La bei anderen. Paradies heißt es manchmal auch. Also Orte, die irgendwo liegen, aber wo genau wissen wir nicht. Und die Literatur ist eine Art Führer dahin, aber ist vielleicht letztendlich auch der Ort selber. Wer weiß, gibt es da GPS-Koordinate für diese Orte oder eben nicht? Und Oswald Egger ist jemand, der das Wunder schafft, sozusagen sich aus dem Fenster hinauszulehnen, um eben diese noch unbekannte Geografien zu erforschen. Aber gleichzeitig in einer seltsamen Umdrehung geht es nach innen und er erforscht die unendliche Weite des inneren Lebens. Und diese doppelte Bewegung, die schafft er wie kaum ein Zweiter in der deutschen Gegenwartspoesie.
Aris Fioretos kuratierte diese fünfte Poetika nicht nur, er moderierte auch alle Veranstaltungen, die jeweils aus Lesung und Gespräch bestanden, zum Teil mehrere an einem Tag. Eine nicht zu unterschätzende Herkulesleistung. Und trotzdem verliefen die Gespräche mit seinen Gästen alles andere als oberflächlich. Auf seine vor allem bei der Eröffnungsveranstaltung sehr speziellen Fragen reagierten die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller allerdings ratlos und erstaunt. Ist Eros ein unverzichtbarer Bestandteil guter Poesie, wollte Fioretos zum Beispiel wissen. Wie kann ein melancholisches Gedicht ein freudiges Schaudern auslösen? Wie vermisst man Poesie? Welche sind die vulkanischen Qualitäten des gesprochenen Wortes? Oder ist Literatur manchmal eine Art Vergeltung?
Aris, du stellst immer so herrliche Fragen. Das ist,
Oh, wow. The volcanic qualities of the spoken word.
Also, ich kann da schwer was zu sagen. Geht es anders? Müsste ich zurückfragen. Ich weiß nicht, wie das.
I think this is probably the hall of hard questions, but I don't know the answer to that.
Bald wird dieser orangefarbener Stuhl so heiß werden, dass niemand in ihm sitzen möchte.
Kommentierte der Moderator selbst bei der Eröffnungsveranstaltung seine anspruchsvolle Fragetechnik. Die Gäste der Poetika quittierten die komplizierten Fragen durchaus mit Humor, wobei man dazu sagen muss, dass sie einige davon vorab selbst eingereicht hatten. Fragen, die sich wohl nur Schriftsteller untereinander zu stellen wagen. Jeder nicht schreibende Moderator würde zu Recht fürchten, dass man ihm die Fragen als zu verkopft zurückgeben würde. In diesem Punkt geht das Konzept der Poetika auf. Der Gastgeber ist selbst Schriftsteller und trifft sich mit den von ihm eingeladenen Autorinnen und Autoren auf Augenhöhe. Der Schwedin Mara Lee zum Beispiel stellte Aris Fioretos die Frage, ob das Wörtchen und ein Herz habe.
Oh dear.
I will need a few days, I think, to think about that question. But let me ponder. My reaction time is also very slow, but I'm sure I will come back with a really smashing answer.
Mara Lee versprach, in ein paar Tagen mit einer tollen Antwort wiederzukommen. Und tatsächlich erinnerte sich Fioretos an ihr Versprechen, als sie wieder gemeinsam auf der Bühne des Alten Pfandhauses standen, eines wichtigen Kölner Kulturzentrums. Phänomenal, wie Fioretos durch die vielen verschiedenen Begegnungen und Tage hindurch die Fäden in der Hand und im Kopf hielt. Mara Lee reagierte auf das Nachhaken genauso charmant amüsiert wie beim ersten Mal. Ob und ein Herz habe, sei keine Frage, aber sie werde weiter darüber nachdenken.
My answer is that is actually not a question. I would say it's more like a koan, a Japanese riddle that defies any answer in terms of reason, that's something you should take back home and meditate upon.
Ein Punkt für Mara Lee wegen ihrer klugen Antwort und zugleich einer für Aris Fioretos. Denn was kann ein Moderator sich mehr wünschen, als dass ein Gast seine Frage mit nach Hause nimmt? Nicht alle Gespräche und Lesungen bei der diesjährigen Poetika wurden übersetzt, die Eröffnungsveranstaltung zum Beispiel überhaupt nicht. Eine weitere Herausforderung für die Dichter und auch für das Publikum. So konnte sicher der eine oder die andere Zuhörerin den recht komplexen poetologischen Überlegungen auf der Bühne auf Englisch nicht folgen. Auf der anderen Seite schien der Gast aus Südafrika während eines deutschen Vortrags ein kleines Nickerchen auf der Bühne zu machen. Oder Christian Kracht, der mit dem deutschen Publikum fremdelt, sprach bei einer Veranstaltung ausschließlich Englisch und las für viele überraschend auch den Schluss seines Romans Die Toten auf Englisch und nicht in der deutschen Originalfassung.
The first few days in Los Angeles are so terrifically exciting. Radiated from above and lulled by the Mediterranean mild Californian light, which only the envious could consider mediocre. Aida crisscrosses the megalopolis by streetcar, stopping now here to eat a hot dog, now there to pet a little dachshund in MacArthur Park. She attends endless cocktail receptions and visits the numerous museums to admire the American paintings exhibited in them, which in their shocking, naive vitality oppose traditional European modernisms.
Christian Kracht mit amerikanischem Slang. Das klang zwar lässig in der Kölner Stadtbibliothek, war aber eine Heraus-, wenn nicht Überforderung, auch wenn das Publikum der Poetiker überwiegend jung und studentisch geprägt ist. Zumal die Poetiker gezielt viele publikumsträchtige Orte in Köln bespielt, das Alte Pfandhaus, das Literaturhaus, das Schauspielhaus und die Zentralbibliothek zum Beispiel, um aus dem universitären Rahmen auszubrechen. In diesem Punkt gilt es nächstes Jahr nachzujustieren, wenn das Festival nicht als abgehoben und elitär gelten will. Außerdem wird zu überprüfen sein, ob ein Literaturfestival wie die Poetiker wirklich ein thematisches Motto braucht. Viele der eingeladenen Gäste taten sich damit eher schwer. Und Mara Lee aus Schweden gab sogar zu, mit dem Thema wenig anfangen zu können.
I was a bit surprised that I was invited.
Ich war ein bisschen überrascht, dass ich eingeladen worden bin unter diesem Thema Rausch. Und mit dem Wort kann ich mich so nicht wirklich identifizieren, also mit Perversion. Hätte ich, naja, zumindest verstandesmäßig was anfangen können, aber eben auch so Abweichen, Rausch, das Leben bejahend, aber das existiert für mich nur linguistischerweise in meinem Werk.
Mara Lee kommt wie Aris Fioretos aus Schweden, allerdings nicht gebürtig. Lee, Jahrgang 1972, wurde in Südkorea geboren und als Kind adoptiert. Und mit diesen Eckdaten sind auch ihre autobiografische Problematik und ihr schriftstellerisches Universum weitgehend umrissen. Die Erfahrung des Andersseins aufgrund ihres asiatischen Aussehens hat sie tief geprägt. Früh entschied sie sich, das I aus ihrem Vornamen zu streichen. In ihrem Pass steht nämlich eigentlich Maria Lee.
Maria is the most common Swedish name you have. And at a point I found myself.
Maria ist der gewöhnlichste schwedische Name, den man haben kann. Aber es gab einen Zeitpunkt, wo ich in einem Zimmer war, mit 8 anderen Marias, die mehr oder weniger wie ich aussahen. Also, ich bin ein adoptiertes Kind. Und wir adoptierten Kinder bekamen halt einen solch gewöhnlichen schwedischen Namen. Und das war eben eine Möglichkeit, unser Anderssein etwas auszugleichen. Und das hat mich irgendwie wütend gemacht. Und ich habe gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Ich möchte irgendwie einen Teil meines Andersseins zurückhaben.
So that was.
Und deshalb habe ich halt das I streichen lassen. Dann habe ich ein Buch publiziert und dann gab es natürlich keine Möglichkeit mehr, das I wieder einzufügen.
Eine Autorin, die kämpft, nicht nur mit Buchstaben und um das exakte, das treffende Wort, sondern auch mit sich, der Welt und ihrer Rolle darin, die sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden gibt. So lernte das Publikum der Poetiker Mara Lee kennen. Und als eine Dichterin, die beharrlich um die Identität des lyrischen und des biografischen Ichs kreist.
Ich habe mich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, hatte damit Schwierigkeiten gehabt, nicht nur persönlich, sondern auch allgemein. Ich habe ja heute schon mal von dieser Negativität gesprochen. Und ich bin tatsächlich in dieser dialektischen Negativität groß geworden. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo wir den Kolonialismus hinter uns gelassen haben. Und ich versuche mich aus diesen Fängen zu befreien.
It's like, no, I'm fighting with this.
Und ich kämpfe damit nachgerade, tatsächlich immer noch in binären Positionen und versuche da meine Position zu finden. Und wie gesagt, es ist ein Kampf. Und dieses Thema ist mir sehr, sehr wichtig. Für mich ist das hier tatsächlich eine Plattform, von der aus man weiter schreiben kann, über die inneren Kämpfe schreiben kann. Und natürlich muss man bestimmte Dinge auch mal auf den Prüfstein setzen.
Mara Lee bei der Poetika, das war eine besonders intensive Begegnung, denn Moderator Aris Fioretos hatte offenbar einen ausreichend großen Vertrauensvorschuss bei der Autorin, um auch sehr persönliche, zum Teil intime Fragen stellen zu können. Von Mara Lee sind ein Roman und einige Gedichte in einer Anthologie auf Deutsch erschienen. Sie sprach auch über ihre literarischen Säulenheiligen, Marguerite Duras, Anne Carson, deren Bücher sie ins Schwedische übersetzt hat, über Albert Camus, Virginia Woolf und Roland Barthes.
Du stork öser ur ditt kar, sköljer, tvättar.
Du stehst da und schöpfst aus deinem Bottich, spülst aus, wäschst, Ich, ein dunkler Schwarm, laure schräg dahinter, schärfe die Stacheln. Deine Hand fährt zum Hals hoch. Hatte ich etwas gebissen oder war es nur ein Nervenzucken? Rinnsale von Spülwasser in dunklen Striemen auf deiner Bluse. Nervenzucken, antworte ich, die Zähne tief in deinem Fleisch begraben. Stunden später bemerkst du die Wunde. Du bittest mich, sie zu verbinden. Roland Barthes hat gesagt, dass die Geschichte hysterisch ist, dass sie erst nachher erschaffen wird, wenn wir sie betrachten. Andere sagen, die Geschichte ist das, was verletzt. Ich weiß nur eins, dass deine Reaktionszeit manchmal langsam ist und dass zwischen Biss und Wunde eine Lücke ist, wo wir uns aufhalten. Ich sammle mich, hole den Schwarm wieder ein, tupfe und presse mein schlechtes Gewissen auf deinen Hals. Letztlich muss Barthes gewusst haben, dass einer der vielen Namen der Hysterie Mutterstickung ist. Oder auch er lügt, hordenweise.
Kurator Aris Fioretos hatte ganz offenbar Autorinnen und Autoren eingeladen, die er schätzt und mit denen er intensiv über ihre Arbeit sprechen wollte, wie er auch selbst sagte.
Es geht ja in gewisser Weise um Vivisektion. Man legt sich auf den Tisch oder wenigstens die Gedichte, die eigenen Texte und seziert sie gemeinsam mit Freunden. Aber ich glaube, das ist doch das Allerbeste, dass man das unter sich ausmacht. Und natürlich mit einem Publikum, aber das war ja damals auch nicht anders in den medizinischen Theatern. Die hatten ja Publiken bei den Operationen da. Und so müsste man auch mit Literatur umgehen können. Denn wir wollen natürlich nichts zerstören, wir möchten aber verstehen, wir möchten empfinden. Wir möchten auch zelebrieren. Das sind ja Wundertüten, diese Gedichte.
Diese Wundertüten öffnete Fioretos also zusammen mit seinen Gästen. Die Poetica 2019 war eine Schriftstellerklassenfahrt vor Publikum. Das ist ja als Konzept reizvoll genug. Da braucht es vielleicht nicht noch ein Motto, mit dem kaum jemand etwas anfangen kann. Der Charme der Veranstaltungen lag darin, dass Aris Fioretos tiefschürfende Werkstattgespräche mit seinen Gästen führte, die sichtlich nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde waren. Das Kölner Publikum bekam so einen intensiven, zum Teil intimen Austausch unter Schriftstellern geboten und honorierte das mit regem Zuspruch. Wobei Fioretos die Chance vertat, die Gäste miteinander ins Gespräch zu bringen. Christian Kracht und Mircea Cartarescu aus Rumänien zum Beispiel wirkten durchaus auch am gegenseitigen Austausch interessiert, worauf Moderator Fioretos aber nicht weiter einging. Dennoch, die Gespräche bei der Poetica waren ungewöhnlich persönlich. Mircea Cartarescu erzählte sehr eindringlich, wie ihm die Dichtung irgendwann als unfruchtbar erschienen sei und er sich für die Prosa entschieden habe. Und Christian Kracht dachte laut über seine Faszination für Katastrophen und Grausamkeiten nach. Anregender noch als die Begegnungen mit den hierzulande bereits bekannten Autoren war die Entdeckung derjenigen, von denen man bei uns noch wenig gehört hat oder sogar gar nichts. Sie hatten zum Teil eigens für die Poetica Texte verfasst und so konnte das Publikum absolut exklusiv Literatur kennenlernen. Die Engländerin Jo Shepcott zum Beispiel kam überhaupt zum ersten Mal nach Deutschland und war hocherfreut über ihre Einladung zu dem aufregenden Festival und den freundlichen Empfang durch das Kölner Publikum.
I think all of us so appreciate this warm welcome and everywhere in Cologne and we appreciate this miraculous and heady festival. Thank you.
Jo Shepcott, 1953 geboren, lehrt kreatives Schreiben an der Londoner Universität und hat bisher 5 Gedichtbände veröffentlicht, für die sie in ihrer Heimat mit den höchsten Auszeichnungen dekoriert wurde. Kaum zu glauben eigentlich, dass bis zu den Übersetzungen der Poetica keiner ihrer Texte auf Deutsch vorlag. In den Gedichten, die sie in Köln vortrug, geht es um Liebe, Körperlichkeit und vor allem ums Dichten.
Pissflower.
Pissblume.
I can't pretend to a golden parabola or to the downing of many pints for making magnificent water. I can't begin to write my name, no, not even my pet name in the snow, except in pointless, unreadable script. But I can print a stream of bubbles into water with a velocity you'd have to call aesthetic. I can shoot down a jet stream so intense, my body rises a full 40 feet and floats on a bubble stem of grace for just a few seconds, up there in the urban air.
Ich kann mich keiner Goldparabel rühmen. Nicht des Runterkippens zahlreicher Biere, um prachtvolles Wasser zu produzieren. Ich kann nicht annähernd meinen Namen, nicht mal meinen Kosenamen in den Schnee schreiben. Höchstens in sinnloser, unlesbarer Schrift. Aber ich kann einen Schwall von Bläschen mit einer Geschwindigkeit ins Wasser drucken, die als schön zu bezeichnen wäre. Ich kann einen Strahlstrom nach unten feuern, der so mächtig ist, dass mein Körper 10 Meter in die Luft steigt und nur ein paar Sekunden lang auf einem blasigen Stamm von großer Anmut hoch oben in der Stadtluft schwebt.
Mit ihrem hintergründigen Humor, ihrer Klugheit und ihrer Freundlichkeit hatte Joe Shepcott das Kölner Publikum sofort auf ihrer Seite. Moderator Fioretos arbeitete im Gespräch zunächst die autobiografische Grundierung ihrer Texte heraus und kam dann auf die viel interessantere Frage, wie Shepcott die Form für ihre Gedichte finde.
I think I'm led there by music.
Ich denke, ich lasse mich hier sehr von Musik leiten. Auf eine bestimmte Art und Weise ist das ideale Poem, das ideale Gedicht, zu singen. Und wenn ich diese Zeilen als Vers ausdrücke, dann habe ich eine Musik im Kopf. Und jedes Gedicht hat so etwas wie eine Musik. Und jede Identität, jede Person hat eine bestimmte Musik. Und ich denke, diese Transformation in den Gedichten ist dargestellt, dass man sagen kann, diejenigen, die mich kennen, sagen, das ist ganz fürchterlich autobiografisch, obwohl die Öffentlichkeit das so nicht wahrnehmen würde. Aber die emotionalen Wahrheiten sind darin enthalten, ohne dass natürlich irgendwelche alltäglichen Ereignisse darin sichtbar würden.
Joe Shepcott erzählte auch entwaffnend freimütig von ihrer überstandenen Krebserkrankung, die sie weniger als einen harten Einschnitt, denn als eine körperliche Veränderung, eine Verwandlung erlebt habe und die sie in ihrem Off-Mutability betitelten Gedichtband thematisiert, ohne darin der Depression Raum zu geben.
You know, poets have distinctive
Gedichte haben ihr eigenes Temperament. Es ist fast so wie die Regenbogenschattierungen in den Büchern. Und bei mir ist es eher ein fröhliches Temperament. Ich finde es sogar relativ schwierig zu schreiben, wenn ich nicht in einem Zustand der Euphorie bin. Und ich denke mal, das ist der Geist, der das bestimmt, was dann passiert. Und ich bin auch neugierig. Und ich denke mal, wer immer hier im Saal ist und schreibt, wird das wissen. Neugier ist ein wichtiges Element, selbst wenn man selbst sich betrachtet und seine Vergänglichkeit. Man kann trotzdem neugierig und euphorisch sein. Und das sind diese Prozesse, die wir beleuchten und wo wir herausfinden möchten, was macht das mit uns.
So kam Joe Shepcott schließlich unversehens doch noch, zwar nicht auf das Festivalmotto Rausch, aber auf die Euphorie zu sprechen. Die Südafrikanerin Lebogang Mashile versetzte das Publikum in Euphorie mit ihren Texten, in denen auch weibliche Körperlichkeit eine große Rolle spielt.
This poem is called Vulva Volcanoes.
Vulkanische Vulven.
One.
Eins.
What indestructible substance is a woman's heart made of? The heart must be a vulva.
Aus welch unverwüstlichem Stoff ist doch das Herz einer Frau gemacht? Das Herz muss eine Vulva sein, blutend, sich dehnend, sich zusammenziehend, verbindend, fruchtbar, unfruchtbar, gebärend, sterbend mit jedem Orgasmus, jedem verlorenen Liebhaber und jedem ungeborenen Kind. Das Leben überantwortet uns diese Herzen. Ohne Garantie.
At the heart of owning property.
Das Herzstück jeglichen Privatbesitzes ist das Besitzen von Frauen. Weder Land, noch Himmel, noch Meer, Tier, Pflanze, Patent oder Krone können besessen werden, ohne die Macht der Möse zu brechen.
Once we made love and children.
Einmal, da machten wir Liebe und machten Kinder, wie die Jahreszeiten den Regen machen und die Ernten ohne Besitz. Das war, als wir Wind, Steine, Blut, Mond und Geschichten verehrten.
Respectability and forgiveness are concepts sold to niggers and women.
Ehrbarkeit und Vergebung sind Ideen, die man Niggern und Frauen andreht. Damit wir nicht fragen, warum uns keine Macht gegeben ist, dieselbe Grausamkeit, mit der uns Tag für Tag die Macht genommen wird. Da brennt ein Kreuz zwischen deinen Beinen. Jesus wird feilgeboten wie ein Placebo. Als ob ein Revolutionär jemals kämpfen würde für umlagefinanzierte Gotteshäuser oder der törichte Unsinn, der tagtäglich angerichtet wird in Gottes Namen. Du stirbst langsam, wenn du es denen einfach machst, die dich töten. 2.
This is not the motherhood of pink and blue ribbons and fluffy toys.
Das ist nicht die Sorte Mutterschaft mit blau-rosa Bändchen und flauschigem Stofftier. Das ist nicht die Sorte Werbeclip mit Frauen, die sich mehr um ihren Weichspüler kümmern als um das Haushaltsgeld. Das ist keine Stilisierung asexueller Muttis, die Schwänze nur im Dunkeln kennen und unbehelligt bleiben bei Tageslicht. Ich bin keine Schwester, Dienstmagd, Hure, Lehrerin, so halb spirituell, Viertel vor Affe, mit liebenden Instinkten eines Muttertiers, das sich auf sanfte Weise mit den harten Wahrheiten konfrontiert, die du nicht akzeptieren kannst. Wie lange schon fickst du deine Mutter? Von der Seite, wieder und überhaupt. Jene Märchen, die man Mädchen erzählt, mit Hilfe von Puppen, die niemals weinen. Und Barbies, die sich ohne Genitalien fortpflanzen. Ich habe so lange auf Mr. Charming gewartet, dass ich vergaß, mein eigener Held zu sein. Ich werde meine Kinder im Glauben an Gegensätze erziehen. Wenn du dich selbst liebst, werden sie dich hassen. Wenn du in ihrer Welt leben kannst, stirbst du. Wenn es dich nach ihrer Zustimmung verlangt, wirst du dich selbst hassen. Wenn er dich schlägt, dich verletzt, dein Herz gegen die Wand schleudert, dann deshalb, weil er die Verbindung zwischen Blut und Konsequenz nicht begreift. Es ist nicht deine Aufgabe, ihm das zu erklären. Niemand applaudiert den Märtyrern. Niemand
klatscht für Martyrs. They'll build a shrine upon your pain and say they did it in your name. Rather go mad.
Sie werden einen Schrein auf deinem Schmerz errichten und behaupten, sie hätten es in deinem Namen getan. Besser, du verlörest den Verstand. Denn diese 3D-Welt ist nur ein Asyl für diejenigen, die die Wahrheit sprechen.
For truth tellers.
Mütter, Frauen, Identität. Das waren die Themen bei Lebogang Maschile, womit sie in gewisser Weise auch an die Schwedin Mara Lee anknüpfte. Doch während Lees Feuer eher tief in ihr drinnen zu glimmen schien, glichen Maschiles Auftritte den Vulkanausbrüchen, die sie auch in ihrem Gedicht anspricht. Lebogang Maschile war der Paradiesvogel des Festivals und die eigentliche Legitimation der Poetika als Festival für Weltliteratur. Denn außer ihr war die Gästeschar deutlich europäisch geprägt. Im Gegensatz zu ihren dezent in schwarz, hellgrau oder anthrazit gekleideten Kollegen trat Lebogang Maschile in viel Tüll, silberner Daunenjacke und mit riesigen Puschelohrringen auf und fotografierte sogar auf der Bühne mit ihrem pinkfarbenen Smartphone. Kurz, Lebogang Maschile rockte die diesjährige Poetika. Mit ihrer extravaganten Erscheinung und durch ihr Spiel mit dem Publikum, dessen Höflichkeit sie lobte.
You don't have to clap, you can take it in. We can move on to the next thing. There's no stress. Really? Ah.
You're so polite, German people. You insist on class. It's very kind of you. It's very, very kind of you.
Vor allem aber mischte Lebogang Maschile die Poetika mit ihren politischen Statements und ihrem engagierten Redestrom auf, den sie mit dem ganzen Körper begleitete. Auch als sie auf den Titel ihres Gedichts Bones, Knochen, angesprochen wurde.
My particular fascination with bones, that is true.
Meine Faszination von Knochen? Ja, ich muss sagen, es stimmt.
When elephants pass by the bones,
wenn Elefanten an toten Knochen vorbeikommen, dann trauern sie. Sie spüren die Vorfahren. Und wenn sie zurückkommen, dann trauern sie wieder. Und auf ihren Wanderschaften passiert das immer wieder. Das Muster der Wirbelstürme folgt den gleichen Mustern wie die Middle Passage und man fängt irgendwo an in Südafrika und dann verfolgt man die Wege, die auch die Sklaven gegangen sind und andere. Und entlang dieser Wege gab es Menschen, die man ins Meer geschmissen hat und wo dann die Knochen am Meeresgrund sich zersetzt haben. Ich spreche von Euphorie, von Rapture, von Spiritualität, von der DNA, von den Vorfahren.
When shaman in my culture go into a state of spiritual transition,
dann kann man aber auch in eine schamanische Übergangssituation kommen, wo man glaubt, dass die Knochen der Vorfahren dann wieder auftauchen und einen grüßen. Das geht zurück auf ein Gericht, das sich Threads genannt hat, inspiriert von dem Bild des Vaters an der Mittelmeerküste Libyens, der übergesetzt hatte mit seinem kleinen Kind und er betrauert dieses zweijährige Kind am Strand und dieses Muster des Blutvergießens des Ozeans und wir wissen auch im Unterbewusstsein, was dieser Ozean alles aufessen kann und wie Körper aufgefressen werden und auch dieses Blutvergießen dargestellt wird, all dieses Wirbel. Und wir alle wissen, dass wir unten, innen drin alle gleich sind, aber wir werden nicht gleich behandelt. Und das ist auch die Geschichte der Knochen.
And of course there's the universal understanding that underneath all of this, you know, we are the same, but we don't get treated the same. You know, and that's the story of bones too.
Lebogang Maschile wurde 1979 geboren und wuchs in den USA auf, dem Exil ihrer Eltern, die der südafrikanischen Unabhängigkeitsbewegung ANC angehörten. Nach Ende der Apartheid ging sie zurück nach Südafrika, studierte Jura und internationale Beziehungen. Maschile ist Lyrikerin, Performance-Artistin, Mitbegründerin des Spoken-Word-Kollektivs Fila Sister. Sie arbeitet auch als Schauspielerin für Theater und Kino, spielte zum Beispiel im Oscar-prämierten Film Hotel Rwanda. Gastgeber Aris Fioretos fand selbst poetische Worte für Lebogang Maschiles künstlerische Arbeit.
Immer wieder kreuzen sich die Wege in Maschiles Werk. Hier macht die Poesie gemeinsame Sache mit dem Tanz, Musik, wirbelt das Alphabet durcheinander und wieder zusammen. Es geht um Wandel und Wandelbarkeit. Zu den politischen Umbrüchen kommen neu zu definierende Verhältnisse zwischen Hautfarben und Geschlechtern, sozialen Klassen und Lebensformen. Wut und Enttäuschungen sind nie fern, genauso wenig wie die Hingerissenheit angesichts der Überfülle an Makel und Mirakel in der Welt.
Lebogang Maschiles politisches Denken erklärt sich aus ihrer Biografie. Bei der Poetica erzählte sie von ihrer Erfahrung, nicht dazuzugehören, als Schwarze in den USA, genauso wie als vermeintliche US-amerikanische Einwanderin in Südafrika.
When I was an angsty teenager, I think it was very much.
Als ich so eine kleine angstvolle Teenagerin war, da habe ich die ganze Zeit gesagt, oh, wie soll ich dir das überleben und dergleichen.
Aber jetzt, ich meine, die Künstlerin ist immer eine andere, steht immer außen vor, ist das Ich drinnen, was nach außen guckt und das Ich draußen, das nach innen guckt. Also quasi meine Identität auf den Kopf gestellt und die Frage, bin ich drin oder bin ich draußen? Ich meine, hier jetzt finde ich das total interessant und wenn ich aus meinem Narrativ rausgehe, dann fühle ich mich in dieser Situation sehr wohl.
Zwar empfindet sie sich als Dichterin, als am Rande der Gesellschaft stehend, doch Lebogang Maschile betonte auch, dass ihre Arbeit für sie nicht vorstellbar sei, ohne eine enge Verbindung zu den Menschen in ihrem Land. In ihrer südafrikanischen Heimat seien Gedichte nichts Abgehobenes, sagte Maschile, sondern in der mündlich vorgetragenen Form in allen sozialen Schichten zutiefst verwurzelt, als identitätsstiftend, als historisches Gedächtnis und als Zugang zur Spiritualität.
Poetry was written for the ear and the tongue before it was written for the page. I come from a part of the world where poetry is a part of the lived experience of people as a way of memorializing identity, as a way of recording history, as a way of making sense of one's lineage, as a way of connecting to one's spirituality.
Lebogang Maschile, von der ein Gedichtband auf Deutsch vorliegt, schreibt nicht für die stille Lektüre, sondern für den mündlichen Vortrag, für den Bühnenauftritt. Der Vortrag ihres Gedichts Bones, Knochen, war ein Gesang, eine Meditation. Mit Lebogang Maschile verfielen die Zuhörerinnen und Zuhörer der Poetica schließlich doch noch in einen Rausch, der also weniger dem Motto des Festivals geschuldet war, als den beeindruckenden Gästen, vor allem den Frauen.
Everywhere you go, there are bones. Lining the bottom of the ocean floor. Twisted rope, rotting flesh, dead hope. Click, click, says the camera. You keep asking for more. Everywhere you go. Bones, like a fabric, they tie you into knots. Not love, you can't have it. You wear them like a cloak. Bones, my belonging, you love the grip of fear. Not love, you can't have it. Burnt bones fill the eyes. Minds of the children, you serve them hell as life. Ignite flames in the stitches, burnt bones on their knees, begging for forgiveness. Click, click, says the camera. This is survival. This is business. Bones queued up, single file, papers ready. Bones at the border. This is business. Money heavy. You love the taste of bullets. Minds of the children. You love the cut of borders like your own hands stitched them, you filthy little faggot. Bones snapping in the mouth. You crazy black bitch. You chew the bones. You spit them out. Bones between books. Books become laws. Bones fill these streets. You chew them up. You spit them out. Bones of twisted ropes pulling millions to the shore. Bones breaking over me. You chew them up. You spit them out. And you keep asking for more.